Prophet Jeremia, Kapitel 31. Wer eine Bibel dabei hat, schlagt das gerne mit auf. Zu jener Zeit, spricht der Herr, werde ich der Gott aller Geschlechter Israels sein und sie werden mein Volk sein. So spricht der Herr. Ein Volk, das dem Schwert entflohen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Ich will gehen, um Israel zur Ruhe zu bringen. Von Ferne ist mir der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Ich will dich wieder aufbauen. Ja, du wirst aufgebaut dastehen, du Jungfrau Israel. Du sollst dich wieder mit deinen Handpauken schmücken und ausziehen in fröhlichem Reigen. Du wirst auf den Höhen Samarias wieder Weinberge pflanzen, die sie angelegt haben. Die sie angelegt haben, sollen sie auch genießen. Denn es kommt ein Tag, da die Wächter auf dem Bergland von Ephraim rufen werden: Macht euch auf, lasst uns nach Zion gehen, zu dem Herrn, unserem Gott. Denn so spricht der Herr: Frohlockt mit Freuden über Jakob und jauchzt über das Haupt der Völker. Verkündet, singt und sprecht: Rette, o Herr, dein Volk, den Überrest Israels. Siehe, ich bringe sie herbei aus dem Land des Nordens und sammle sie von den Enden der Erde. Unter ihnen sind Blinde und Lahme, Schwangere und Gebärende miteinander. Eine große Gemeinde kehrt hierher zurück. Weinend kommen sie und unter Flehen führe ich sie. Ich will sie zu Wasserbächen führen, auf einem ebenen Weg, auf dem sie nicht straucheln werden. Denn ich bin Israel zum Vater geworden und Ephraim ist mein Erstgeborener. Hört das Wort des Herrn, ihr Heidenvölker, und verkündigt es auf den fernen Inseln und sprecht: Der Israel zerstreut hat, der wird es auch sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Denn der Herr hat Jakob losgekauft und ihn aus der Hand dessen erlöst, der mächtiger war als er. Und sie werden kommen und auf der Höhe Zions jubeln und herbeiströmen zu der Güte des Herrn, zum Korn, zum Most und zum Öl und zu den jungen Schafen und Rindern. Und ihre Seele wird sein wie ein bewässerter Garten, und sie werden nicht länger verschmachten. Dann wird die Jungfrau sich mit Reigentanz erfreuen, auch junge Männer und Greise miteinander. Und ich will ihre Trauer in Freude verwandeln und sie trösten und erfreuen nach ihrem Schmerz. Und ich werde die Seele der Priester mit Fett sättigen. Und mein Volk soll sich an meiner Güte sättigen, spricht der Herr. So spricht der Herr: Eine Stimme wird in Ramah gehört, bitterliches Klagen und Weinen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen wegen ihrer Kinder, weil sie nicht mehr sind. So spricht der Herr: Halte deine Stimme zurück vom Weinen und deine Augen von Tränen, denn es gibt noch einen Lohn für deine Mühe, spricht der Herr, denn sie sollen aus dem Land des Feindes zurückkehren. Ja, es gibt Hoffnung für deine Zukunft, spricht der Herr, und deine Kinder werden in ihr Gebiet zurückkehren. Ich habe wohl gehört, wie Ephraim klagt, du hast mich gezüchtigt. Und ich bin gezüchtigt worden wie ein ungezähmtes Rind. Bringe du mich zur Umkehr, so werde ich umkehren. Denn du, Herr, bist mein Gott. Denn nach meiner Umkehr empfinde ich Reue. Und nachdem ich zur Erkenntnis gekommen bin, schlage ich mir auf die Hüfte. Ich schäme mich und bin sogar zu Schanden geworden, denn ich trage die Schmach meiner Jugend. Ist mir Ephraim ein teurer Sohn? Ist er mein Lieblingskind? Denn so viel ich auch gegen ihn geredet habe, muss ich doch immer wieder an ihn denken. Darum ist mein Herz entbrannt für ihn. Ich muss mich über ihn erbarmen, spricht der Herr. Setze dir Wegweiser, stelle dir Meilensteine auf, richte dein Herz auf die gebahnte Straße, auf den Weg, den du gegangen bist. Kehre um, Jungfrau Israel, kehre um zu diesen deinen Städten. Wie lange willst du dich noch hierhin und dorthin wenden, du abtrünnige Tochter? Denn der Herr hat etwas Neues geschaffen auf Erden. Die Frau wird den Mann umgeben. So spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels. Man wird dieses Wort wiederum sagen im Land Juda und in seinen Städten, wenn ich ihr Geschick wenden werde. Der Herr segne dich, du Wohnung der Gerechtigkeit, du heiliger Berg. Und Juda samt allen seinen Städten wird darin wohnen, die Bauersleute und solche, die mit Herden umherziehen. Denn ich will die ermattete Seele erquicken und jede schmachtende Seele sättigen. Darüber bin ich aufgewacht und habe aufgeblickt, und mein Schlaf war mir süß. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich das Haus Israel und das Haus Juda mit Samen von Menschen und von Vieh besäen werde. Und es soll geschehen, wie ich über sie gewacht habe, um sie auszureißen und zu zerstören, sie niederzureißen und zu verderben und ihnen übel zu tun, so werde ich über sie wachen, um aufzubauen und zu pflanzen, spricht der Herr. In jenen Tagen wird man nicht mehr sagen, die Väter haben saure Trauben gegessen und den Kindern sind die Zähne stumpf geworden, sondern jedermann wird für seine eigene Missetat sterben. Jeder Mensch, der saure Trauben isst, dessen Zähne sollen stumpf werden. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. So spricht der Herr, der die Sonne als Licht bei Tag gegeben hat, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zur Leuchte bei Nacht, der das Meer erregt, dass seine Wellen brausen. Herr der Herrscherin ist sein Name. Wenn diese Ordnungen vor meinem Angesicht beseitigt werden können, spricht der Herr, dann soll auch der Same Israels aufhören, alle Zeit ein Volk vor meinem Angesicht zu sein. So spricht der Herr, wenn man den Himmel droben messen kann und die Grundfesten der Erde drunten zu erforschen vermag, so will ich auch den ganzen Samen Israels verwerfen, wegen all dessen, was sie getan haben, spricht der Herr. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da diese Stadt dem Herrn gebaut werden soll, vom Turm Hananel an bis zum Ektor. Und weiter soll die Messschnur geradeaus gehen bis zum Hügel Gareb und sich von dort nach Goa wenden. Und das ganze Tal, wo man die Leichen und die Fettasche hinwirft, samt allen Feldern bis zum Bach Kidron, bis zur Ecke des Rostors im Osten, soll dem Herrn heilig sein. Es soll ewiglich nicht mehr zerstört noch niedergerissen werden. Ein relativ langer Predigttext. Ich habe diese Predigt schon mal gehalten, und zwar in einer Gemeinde, wo die Ältesten sich darüber verständigt hatten, eine Predigtreihe durch das ganze Alte Testament zu machen. Und zwar in etwa 40 bis 50 Predigten. Und im Vorfeld haben wir uns dann zusammengesetzt und überlegt, welche Texte des Alten Testamentes sucht man sich da aus, wenn man also 40 bis 50 Kapitel zur Auswahl hat. Und die zweite Überlegung war, sagen wir mal, alle wichtigen Bücher des Alten Testaments sollen wenigstens mit einer Predigt bedacht werden. Und beim Propheten Jeremia haben wir dann gesagt, also der muss mit auftauchen, aber in so einer rigorosen Auswahl mit einem Kapitel. Das ist das Kapitel. Das Kapitel ist so wichtig, also wenn ihr das aufmerksam mitgehört und mitgelesen habt, habt ihr hier eine Zusammenfassung der ganzen Theologie des Alten Testaments. Zumindest so den hauptroten Faden. Was hier sehr stark im Mittelpunkt steht, ist die Beziehung, die Gott zu seinem Volk hegt und pflegt. Sie wird dargestellt in mancherlei Bildern. Gott ist der Hirte, wir sind seine Herde. Gott ist der Ehemann, wir sind sowas wie seine Ehefrau. Und manch andere Bilder darüber hinaus gibt es noch. Ich habe jetzt hier aus der Schlachter Bibel vorgelesen und an einer Stelle gibt es ein mögliches Missverständnis. Das möchte ich gleich mal ausräumen. Es gibt im Hebräischen so Wenn-Dann-Sätze. Und wenn man sie so wörtlich ins Deutsche übersetzt, kommt oft das Gegenteil bei raus, was sie eigentlich meinen. Also ich lese nochmal hier Vers 35, 36. So spricht der Herr, der die Sonne als Licht bei Tag gegeben hat, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zur Leuchte bei Nacht, der das Meer erregt, dass seine Wellen brausen, Herr der Herrscherin ist sein Name. Wenn diese Ordnungen vor meinem Angesicht beseitigt werden können, spricht der Herr, dann soll auch der Same Israels aufhören, alle Zeit ein Volk vor meinem Angesicht zu sein. Ich lese das mal nach einer eindeutig verständlichen Übersetzung. wo es sofort Klick macht. Also, der Herr hat die Sonne als Licht für den Tag bestimmt und den Mond und die Sterne als Lichter für die Nacht. Er wühlt das Meer auf, dass seine Wellen toben. Herr der Herrscharen ist sein Name. Er sagt, so gewiss ich dafür sorge, dass diese Ordnungen niemals umgestoßen werden. So gewiss sorge ich dafür, dass die Nachkommenschaft von Israel für alle Zukunft mein Volk bleibt und Bestand haben wird. Ihr merkt vielleicht ein bisschen, ne, den Unterschied, ne? Also, Gott bestätigt hier mit einem Schwur die ewige Bundesgemeinschaft mit seinem Volk. Das, was dieses Kapitel zu einer gewissen Herausforderung macht, ist, hier werden in breiter Front Kategorien des Alten Testamentes verwendet, in denen Gott sein Verhältnis zu Israel zum Ausdruck bringt. Und gleichzeitig ist hier von der letzten Zeit die Rede, wo Gott seine Herrschaft, seine endgültige Herrschaft über Israel aufrichtet. Und irgendwie müssen wir dann vom neuen Bund her verantwortlich diese Dinge zusammenführen. Also, wenn wir jetzt von Jesus Christus ausgehen, wie sieht denn dann eigentlich die Erfüllung aus, die Gott hier ankündigt in Jeremia 31? Das wird besonders relevant, wenn hier vom neuen Bund die Rede ist. Das ist wahrscheinlich so die Hauptstelle. Siehe, Vers 31, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Also der Adressat dieses Bundes oder der Bundespartner, mit dem Gott diesen neuen Bund eingehen will, wird hier klar genannt. Das ist Israel oder auch das Haus von Juda. Und das ist vor dem Hintergrund des Alten Testamentes auch ziemlich klar. Der Bund, der hier im Hintergrund gesehen wird, das ist der Bund, den Gott am Berg Sinai mit dem Volk Israel geschlossen hat. Und dieser Bund, der wird eigentlich durch die Bank im Alten Testament als ein ewiger Bund angesehen. Es gibt nicht viele Stellen im Alten Testament, wo so klar und deutlich dann von einem neuen Bund die Rede ist, wo man dann klären muss, in welchem Verhältnis steht denn dieser neue Bund zu dem Bund, den Gott mal geschlossen hat mit dem Volk Israel. Und wenn wir dann gucken, wie das Neue Testament daran anknüpft, müssen wir nochmal überlegen, dieser neue Bund an Israel und Juda adressiert im Alten Testament, wie kommt denn der jetzt eigentlich zu uns? Also es gibt, unser Herr Jesus hat zwei, ich nenne es mal so, Sakramente für die Gemeinde eingesetzt, die Taufe und das Abendmahl. Und insbesondere beim Abendmahl ist die Rede vom neuen Bund, der durch das Blut von Jesus Christus in Stand und Kraft gesetzt worden ist. Irgendwie sind wir voll mit drinne. Durch Jesus sind wir Mitteilhaber. Zusammen mit jüdischen Gläubigen, mit jüdischen Christen, sind wir Mitteilhaber an diesem neuen Bund. Das schicke ich schon mal so ein bisschen voraus, bevor wir uns jetzt so manchen Details hier aus Jeremia 31 widmen. Ja, ich habe das Thema der Predigt so überschrieben: Freut euch und jubelt, denn Gott wird für immer bei uns sein. Das ist hier durchgehend der rote Faden durch dieses Kapitel. Hintergrund ist das Gericht, das Gott über Israel und Juda gebracht hat. Drastisches Gericht. Er hat sie nach Assyrien und später dann nach Babylonien vertrieben. Er konnte es nicht mehr mit ansehen, dass sie in seinem heiligen Land über Jahrhunderte Götzendienst getrieben haben. Deswegen mussten sie raus. Es gibt gerade bei Jeremia und beim Propheten Hesekiel so einen interessanten Hinweis im Blick auf die Sabbatheiligung. Und die Aussage geht in die Richtung, wenn der Sabbat nicht mit euch und durch euch im heiligen Land eingehalten werden kann, dann müsst ihr eben raus. Und dann wird der Sabbat ohne euch nachgeholt. Und wenn man das dann zusammenaddiert, so einige Jahrhunderte Geschichte Israels im Götzendienst, nicht eingehaltene Sabbate, das sind dann ungefähr 70 Jahre. 70 Jahre Sabbat, der nicht eingehalten wurde, dann ist der Sabbat eingehalten und Gott führt sein Volk zurück ins heilige Land. Ja, nochmal, freut euch und jubelt, denn Gott wird für immer bei uns sein. In dem Thema greife ich vor allem die Zusage in Vers 33 auf. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und damit verbunden ist die Aussicht, die in Vers 12 zur Sprache kommt. Sie werden auf die Höhe Zions kommen und jubeln. Nach dem Gericht erbarmt sich Gott über sie mit ewiger Gnade. Er wird einen Bund, ein Gemeinschaftsverhältnis herbeiführen, das ewig Bestand haben wird. Gott wird nie wieder Grund und Anlass finden, Gericht über sein Volk zu bringen, weil er selber in ihnen den Glauben und den Gehorsam bewirken wird, der dafür notwendig ist, dass der Bund bestehen bleiben kann. In Vers 1 spricht Gott von jener Zeit. Wenn er dann mal zu jener Zeit spricht der Herr, werde ich der Gott aller Geschlechter Israels sein und sie werden mein Volk sein. Das ist sowas wie die Überschrift über dem ganzen Kapitel. Mit jener Zeit ist die Zeit nach dem Gericht gemeint. Dann wird Gott sich seinem Volk wieder in Gnade zuwenden. Er wird sie seine gnädige Herrschaft erfahren lassen, und zwar dann ein für alle Mal. Das wird in Vers 2 bestätigt. Ein Volk, das dem Schwert entronnen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Das ist auch ein Beispiel für manche Aussagen in den Propheten. Hier wird Geschichte Israels im Alten Testament aufgegriffen. Und in symbolischer Weise geschildert. Also ein Volk, das dem Schwert entronnen ist. Also ein heiliger Überrest von Juden hat das Exil in Babylon überlebt. Und Gott führt sie dann auch, das wird dann nach Jeremia berichtet, er führt sie dann zurück nach Israel. Also nochmal, ein Volk, das dem Schwert entronnen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Und es wird hier angeknüpft an die Befreiung Israels am Anfang seiner Entstehung, als Gott es aus Ägypten herausführte. Er führte es erst einmal nicht gleich ins verheißene Land, sondern wohin? In die Wüste, zum Berg Sinai. Dort stiftete Gott seinen Bund mit ihnen. Und jetzt kündigt Gott in ähnlicher Weise an, er lässt es wieder Gnade finden in der Wüste. Also es wird ähnlich wie am Anfang Israels, am Anfang der Geschichte Israels, wird Gott einen, wenn man so will, zweiten Exodus, eine zweite Befreiung herbeiführen. Er wird sie zu sich in die Wüste bringen wird zu ihnen reden und herauskommt ein neuer, ewiger Bund. Vers 3. Gott hat sein Volk mit ewiger Liebe geliebt. Er wird nicht aufhören, sein Volk zu lieben. Ihr habt ja bei euch in der Brüderstunde diese Reihe über die Eigenschaften Gottes. Die Liebe Gottes kommt noch, ne? Ja. Die Liebe Gottes ist eigentlich keine Eigenschaft. Weil wenn wir von Eigenschaften reden, bei Menschen, dann ist das etwas, ich sag mal, was zum Menschen noch hinzukommt. So nach dem Motto, der Mensch hat einen inneren Kern und die Eigenschaften sind dann mehr so das, was äußerlich sichtbar wird. Bei Gott ist es so, seine Eigenschaften, auch die Liebe, sind mit seinem tiefsten Wesen identisch. Deswegen kann es in der Heiligen Schrift heißen, Gott ist Liebe in allem, was er tut. Ja, weil Gott sein Volk liebt, gibt es eine Zukunft über das Gericht hinaus. Er bewahrt seine Bundestreue. Das Wort für Bundestreue im Hebräischen Chesed kann man gar nicht mit einem Wort im Deutschen übersetzen. Es bedeutet so viel wie andauernde Liebe und Treue Gottes, die sich festmacht in einem festen Bundesverhältnis. Gott gibt Zusagen. Er legt sich fest. Und wir können uns dann an diese Zusagen klammern. Na, ihr müsst bedenken, die Zusagen sind deshalb so enorm wichtig, weil wir sind Geschöpfe Gottes und wollen in Gemeinschaft mit einem unendlichen Gott treten. Wir haben von uns aus keinerlei Vorstellung, wie dieser Gott ist. Der muss reden. Der muss uns erklären, wie er ist. Und die wichtigste Erklärung seines Wesens haben wir in seinen Bundesverheißungen. Allein schon die Aussage, dass Gott sagt, ich will euer Gott sein, das ist nicht selbstverständlich. Gott braucht uns nicht. Der hat schon eine selige Ewigkeit hinter sich. Und er könnte auch selig ohne uns in Ewigkeit weiter existieren. Aber weil er in seinem Wesen Liebe ist, war es von Ewigkeit her auch sein Wille, uns zu sich zu ziehen. Ich gehe den ein oder anderen Vers nochmal mit euch durch. In Vers 7 werden alle Menschen aufgerufen, sich über die Rettung Israels zu freuen. Jubelt über Jakob mit Freude. Das ist ja, wenn man so will, ein Aufruf an die nichtjüdischen Völker, ihren Blick darauf zu richten, was Gott an seinem Volk Israel tut. Er führt sie zurück ins verheißene Land und überschüttet sie mit Segen. Und jetzt werden die anderen Völker aufgerufen, jubelt über Jakob mit Freude. Was hier angedeutet wird, ist die Möglichkeit für Menschen aus allen Völkern, auch an dem Segen teilzuhaben, den Gott über Israel ausschüttet. Das ist dann also ein Jubel, der nicht nur wie von außen geschieht, sondern es ist ein Jubel, der zum Ausdruck bringt, da treten Menschen hinzu und begehren genau den Segen, den Gott Israel verheißen hat. Nämlich den Segen, dass sie bei Gott sein wollen. Sie wollen seine Liebe erfahren. Sie wollen von seiner Liebe umhüllt und durchdrungen werden. Und deswegen hören sie auf seine Zusagen und kommen im Glauben zu ihm. In Vers 10 beschreibt Gott sich als Hirte seines Volkes. Derjenige, der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln und als seine Herde hüten wie ein Hirte. In diesem Vergleich wird deutlich, wie abhängig wir von Gott sind. Gott muss zu uns reden. Er muss uns sogar Ohren schenken, damit wir auf sein Wort hören und seine Zusage uns aneignen. Ich mache mal einen Sprung. Vers 22, da gibt Gott eine weitere bemerkenswerte Aussage. Wie lange willst du umherirren, du abtrünnige Tochter? Als Jeremia diese Prophetie ausspricht, da steht das Gericht noch bevor. Es ist im vollen Gange. Ne? Wie lange willst du umherirren, du abtrünnige Tochter? Gemeint ist hier Israel, Juda. Im Bild angesprochen als eine Tochter, die eigentlich dazu bestimmt ist, rein und heilig zu sein, aber sie hat sich von Gott abgekehrt. Aber bemerkenswert jetzt, das hört sich erstmal wie ein Tadel an. Wie lange willst du umherirren, du abtrünnige Tochter? Hör doch auf damit. Aber dann kommt die Zusage, hat doch der Herr etwas ganz Neues auf der Erde geschaffen, die Frau wird den Mann umgeben. Mit der Frau sind wir gemeint, die Gemeinde aus jüdischen und nichtjüdischen Gläubigen. Gott kündigt hier an, durch Jeremia, er wird einen Bund stiften, wo sich alle Angehörigen seines Volkes an ihn schmiegen, seine Nähe suchen, ihm vertrauen, ihn lieben. Ähnlich wie wenn eine Frau ihren Mann liebt. Dann ist auch von dem Ort die Rede, wo Gott sich seines Volkes annimmt, Vers 12. Es ist Zion. Und sie werden kommen und auf der Höhe Zions jubeln und herbeiströmen zu der Güte des Herrn. Zion ist hier ein Sinnbild für die Stadt, in der alle Gläubigen Zuflucht bei Gott finden. In Zion ist Gott mit seinem Heiligtum in besonderer Weise gegenwärtig. Aber man merkt hier auch schon, Zion ist hier schon mehr als nur eine irdische Stadt. Es ist eine Stadt, in der wirklich alle Gläubigen Platz finden. Jüdische Gläubige und nichtjüdische Gläubige. Jeder, der den Bund mit Gott erfahren will, kann nach Zion kommen. Und Gott wird ihn dort mit Freude annehmen. Das ist hier das Bild. Oder Vers 23. So spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, man wird dieses Wort wiederum sagen im Land Juda und in seinen Städten, wenn ich ihr Geschick wenden werde. Der Herr segne dich, du Wohnung der Gerechtigkeit, du heiliger Berg. Also, Zion liegt auf einem Berg und diesen Berg hat Gott sich ausgesucht. Hier wohnt er. Es ist eine ewige Wohnung. Aber auch wieder ein Sinnbild. Es ist allen Gläubigen möglich und sie werden aufgerufen, Gott an diesem Berg aufzusuchen. Wenn ihr das jetzt mit dem Neuen Testament schon mal in Verbindung bringt, wo ist dieser heilige Berg Zion? Den gibt es hier auf dieser Erde noch nicht. Aber ein Mensch ist schon auf diesen heiligen Berg gestiegen, in das allerheiligste Heiligtum, das es gibt. Das ist Jesus Christus, unser oberster Priester. Der hat sein Leben für uns am Kreuz gegeben. Gott hat ihn von den Toten auferweckt und Jesus ist uns vorangegangen in das himmlische Heiligtum auf den Berg Zion. Er nennt uns seine Brüder und Schwestern. Oder der Schreiber des Hebräerbriefes kann davon sprechen, dass wenn jemand sein Leben Jesus Christus als persönlichem Herrn und Retter anvertraut, ist er in gewissem Sinne schon zum Berg Zion gekommen. Er hat jetzt schon Heimatrecht bei Gott im Heiligtum. Gott will ihn bei sich. Gott will ihn bei sich haben. Er will ihn seine Gemeinschaft auf innigste Weise erfahren lassen. Ja, Gott will jeden von uns bei sich haben. Er will jedem von uns Sünden vergeben. Denn er ist barmherzig. Das wird in den Versen 15 bis 22 in bemerkenswerter Weise deutlich gemacht. Da ist von Rahel die Rede, der Frau von Jakob. Sie ist zu der Zeit, als Jeremia dieses Wort Gottes spricht, schon seit 1500 Jahren verstorben, in der Nähe der Stadt Ramah. Sie beweint, Vers 15, ihre Kinder. Sie weint, bildlich gesprochen, von ihrem Grab nahe Ramah aus, um ihre Nachkommen, die durch Gottes Gericht ins Exil vertrieben werden. Und dabei wird in den nachfolgenden Versen besonders der Stamm Ephraim hervorgehoben. Warum? Weil Ephraim war ein Sohn von Josef und Josef war ein Sohn von Rahel. Ne, Rahel, das war die Lieblingsfrau von Jakob. Das könnt ihr im ersten Buch Mose lang und breit nachlesen. Rahel ist hier aber mehr als nur die Mutter von Josef. Sie wird hier als Mutter ganz Israels angesehen. Sie beweint Israel, insbesondere den Stamm Juda, der zur Zeit von Jeremia ins Exil geführt wird. Bemerkenswert ist hier, dass Gott zusammen mit Rahel um sein zerstreutes Volk klagt. Aber er kündigt an, dass er sie zurückholen wird, damit sie bei ihm sind. In Vers 18 wird dann Ephraim als Hauptnachkomme von Rahel erwähnt. Und Ephraim wird hier zu einem Sinnbild echter Umkehr. Ich habe Ephraim deutlich wehklagen hören. Du hast mich geschlagen und ich wurde gezüchtigt wie ein nicht ans Joch gewöhnter junger Stier. Bringe mich zurecht und lass mich umkehren. Du bist Herr, mein Gott. Also das ist deswegen ein bewegender, bemerkenswerter Vers zum Thema Umkehr, weil hier unsere Umkehr in Verbindung bringt mit Gottes grundloser Gnade. Das, was Ephraim hier zum Ausdruck bringt, ist, Herr, dass ich wirklich zu dir umkehre, das ist eine gnädige Gabe von dir. Bitte lass mich vor dir kein Heuchler sein. Ich brauche deine Gnade, damit ich nach der Errettung nicht wieder gleich von dir abfalle. Auch hier die Erfüllung im neuen Bund. Gegenüber Ephraim bezeugt Gott in Vers 20 dann, mich erfüllt tiefes Mitgefühl für ihn. Wenn wir vor Gott schwer schuldig geworden sind und es peinigt uns im Gewissen, dann kann es uns so gehen, dass wir sehr scheu sind, in Gottes Gegenwart zu treten. Auf der einen Seite sage ich, ja, es ist was Gesundes dran, dass man das nicht einfach für bare Münze nimmt. Ja, Gott, natürlich vergibt Gott mir meine Sünden. Aber was hier hervorgehoben wird, ist, und das betrifft vor allem diejenigen, die sehr dazu neigen, vergangene schwere Schuld immer wieder hochkommen zu lassen und damit ihr Gewissen peinigen. Wo wir eben die klare Zuversicht brauchen, dass Gott, nachdem er uns vergeben hat, diese Schuld nie wieder anrechnen wird. Und dass er uns gerne in die Gemeinschaft bei sich aufnimmt. Es gibt im Neuen Testament ein bekanntes Gleichnis, das dies sehr, sehr schön beschreibt, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Was man vielleicht ein bisschen besser überschreiben könnte, das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Ich lese mal ein paar Verse, Lukas 15 von Vers 18. Da ist erstmal der Sohn, der verlorene Sohn. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Freut euch und jubelt, liebe Geschwister, unser Gott will uns für immer bei sich haben, mit großer Freude. Ja, innerhalb des Predigttextes ist dies bislang eher eine Ankündigung. Gott will für immer unser Gott sein. Er will mitten unter uns Wohnung nehmen. Er will uns die Sünden vergeben, sodass wir geheiligt werden, dass wir ihm auf dem heiligen Berg begegnen können. Und in den Schlüsselversen dieses Kapitels und des Propheten Jeremia kommt Gott nun auf die Grundlagen zu sprechen, die er selbst schafft, um uns mit sich für immer zu vereinen. Vers 31. Gebt Acht, sagt der Herr. Die Zeit kommt, da werde ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen. Wie der Zusammenhang deutlich macht, ist der neue Bund neu im Vergleich zu dem Bund, den Gott ungefähr 800 Jahre zuvor, also vor Jeremia, mit Israel geschlossen hatte. Der Bund, den Gott am Berg Sinai gestiftet hat, auch der kreist schon um die Gemeinschaft zwischen Gott und den Israeliten als seinem erwählten Volk. Das ist ein enorm wichtiges Verbindungsglied zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. In beiden Bünden dreht sich es um die Frage, Gott und sein Volk, die wollen und sollen beieinander sein, in innigster Gemeinschaft. Könnt ihr euch merken, der klassische Vers, die klassische Stelle bezüglich des alten Bundes, die dies zum Ausdruck bringt, ist 2. Mose 19, Verse 4 bis 6. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Und die Bedingung in diesem Bund, ihr sollt mir ein heiliges Volk sein, die ist vom Volk Israel während der meisten Zeit und von den meisten Angehörigen des Volkes nicht erfüllt worden. Gott hat sie über Jahrhunderte erduldet. bis er dann ein einschneidendes Gericht über Israel und Juda gebracht hat, durch das Exil in Assyrien und Babylonien. Und in diese Zeit lässt Gott durch Jeremia ankündigen, ich werde einen neuen Bund stiften. Und wenn dieser neue Bund in Kraft ist, werde ich nie wieder Anlass sehen, ein Gericht über mein eigenes Volk zu bringen, das die Gemeinschaft Schia aufheben könnte. Ja, was ist jetzt das Neue im neuen Bund, im Unterschied zum alten? Gott selber sagt hier, dass er bei allen Angehörigen dieses neuen Bundes in deren Herzen die Bedingung erfüllen wird, die er in diesem Bund gestellt hat. Nämlich vor Gott im Glauben und im Gehorsam zu leben. Auf sein Wort zu hören, ihn zu lieben und zu fürchten. Vers 33 ist hier zentral. Ich werde ihnen mein Gesetz in Herz und Gewissen schreiben. Und das klingt hier an den Bund vom Sinai. Dort wird in Kapitel 20 folgende hervorgehoben, dass Gott den Kerninhalt dieses Bundes, die 10 Gebote, hat auf diese Worte hat Gott selber in Stein gemeißelt, auf eine Tafel und Mose anvertraut. Das ist diese Steintafel, die wurde dann in die Bundeslade gelegt, als Zeichen dafür, das ist das Herzstück des Bundes Gottes mit Israel. Zusammengefasst im ersten Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das Zeichen dieses Bundes war der Sabbat. Der Sabbat sollte den Israeliten vor Augen führen, ihr müsst auf mich hören. Ihr müsst regelmäßig in meine Ruhe einkehren und euch darauf ausrichten lassen, was eure Bestimmung ist, nämlich mein Volk zu sein, meine Gnade tagtäglich zu erfahren und aus Glauben zu leben. Das erfüllte sich eben nicht, weil Gott entschlossen war, diesen Bund nicht in der Weise zu gebrauchen, dass alle Angehörigen des Volkes innerlich erneuert werden würden. Der Apostel Paulus fasst das an manchen Stellen seiner Briefe dahingehend zusammen, dass er einen wesentlichen Zweck dieser Vorgehensweise hervorhebt. Gott wollte durch diese Anwendung des Gesetzes hervorheben, dass wir verlorene Sünder sind. Die Forderungen des Gesetzes sind allesamt gerecht. Nur weil wir sie nicht einhalten, können wir nicht daraus ableiten, ja, das Gesetz ist ungerecht. Nein, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Wenn jemand das Gesetz nicht einhält, dann deshalb, weil er in seinem Herzen böse ist. Ich habe dieses Beispiel bestimmt schon mal gebracht. Ne? Gott fordert in dem Gesetz nicht Dinge, die wir von Natur aus gar nicht tun könnten. Das ist nicht eine Forderung, hier, spring über diese 4 Meter hohe Latte drüber. Und wir versuchen es, Tag für Tag, vielleicht schaffen wir mal 2 Meter, aber an 4 Meter kommen wir nie ran. Nee, diese Latte liegt bei 40 Zentimetern. Der Grund, warum wir da nicht rübergehen wollen, ist, wir sind böse. Wir sind so böse, dass wir Gott sagen, ich wäre ja rübergegangen. Aber jetzt sagst du mir, ich soll das tun? Nee. Ich lasse mir von dir nicht vorschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe. Nee, das ist der Kern der Sünde seit dem Sündenfall. Der Wille, die Sucht zum selbstbestimmten Leben. Also ihr merkt schon, Gott muss eine große Macht aufwenden, um dieses Herz zu erneuern, sodass es gerne auf Gott hört. Führt euch das regelmäßig vor Augen. Also wann immer ihr gerne Gottes Wort lest, wann immer ihr gerne zu ihm betet, wann immer ihr gerne zur Gemeinde kommt, dann hat Gott ein allmächtiges Werk in euren Herzen bewirkt. Schon tausendfach. Das ist wirklich ein Wunder, das vergleichbar ist mit der Erschaffung der Welt. Ja, Dreh- und Angelpunkt des neuen Bundes ist unser Herr Jesus Christus. Das Neue Testament unterscheidet bei dem, was unser Herr getan hat, seinen aktiven Gehorsam und seinen passiven Gehorsam. Hat das jemand von euch schon mal gehört, diese Unterscheidung? Ich erkläre es nochmal kurz. Der aktive Gehorsam von Jesus ist der, dass der Sohn Gottes, nachdem er Mensch geworden ist, Gott in allen Dingen gehorcht hat. Er war der gehorsame Sohn. Er war der eine Bündnispartner, der nach allen Vorschriften auch des alten Bundes gelebt hat. Er war ein Mensch wie wir, wurde in Versuchung geführt, wie wir, hat aber in Zehntausenden von Anfechtungen immer Gott Gehorsam geleistet. Das ist der aktive Gehorsam. Und nur weil Jesus diesen aktiven Gehorsam geleistet hat, konnte er dann am Ende einen passiven Gehorsam leisten, nämlich sich als Opfer für unsere Sünden darbringen. Hätte Jesus eine Sünde begangen, in Gedanken, Worten oder Werken, hätte Gott sein Opfer an unserer Statt nicht mehr anerkennen können. Dann wäre er selber befleckt gewesen. Dann hätte Jesus selber jemanden gebraucht, der für seine Sünde einsteht. Und das ist, ne, wenn ihr die Evangelien lest, im Neuen Testament, dann ist das so, das ist der Spannungsbogen. Gottes Sohn wird Mensch, er wirkt in der Öffentlichkeit, er wird angefochten, er wird angefeindet. Und der Höhepunkt seines Lebens ist sein Gehorsam am Kreuz. Wahrer Mensch, wahrer Gott, gibt sich der Sohn Gottes dort für uns hin. Dort hat Gott selbst an seinem menschgewordenen Sohn alle Sünden jeglicher Gläubigen bestraft. Wirksam, ein für allemal. Und dann hat er ihn auferweckt. Den, der sein Leben für uns gegeben hat, hat Gott zum Herrn der ganzen Welt erhöht. Jesus Christus, wahrer Mensch, wahrer Gott. Er ist der Retter, den wir brauchen. Deswegen verkünden wir das Evangelium. Im Evangelium ist die Rede von Jesus Christus. Es wird geschildert, was Gott, um den neuen Bund aufzurichten, was Gott in und durch seinen Sohn Jesus Christus für uns getan hat. Das kommt jedem zugute. Sei er leiblich ein Nachkomme von Abraham, Isaak und Jakob, oder ob er von irgendwo sonst herkommt, aus Deutschland, aus Afrika, aus Indien. Jeder Einzelne wird aufgerufen, Jesus Christus als persönlichen Herrn und Erlöser anzunehmen. Und so wird ihm zugesagt, hat er Vergebung aller seiner Sünden. Und wer dies empfangen hat, der erfährt schon in diesem Leben eine Seligkeit. Eine Seligkeit, die bis ins ewige Leben andauert. Liebe Geschwister, ich schließe mit Worten unseres Herrn Jesus Christus aus Johannes 17. die Verse 24 bis 26. Das ist der Abschluss des Gebetes, das Jesus an seinen Vater gerichtet hat. Johannes 17, Verse 24 bis 26. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, ich aber erkenne dich und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich ihnen. Und dieses Gebet unseres Herrn erhört der Vater schon jetzt und bis in Ewigkeit. Liebe Geschwister, freut euch nicht zu wenig über diese Rettung, mit der Gott euch zu sich gezogen hat. Amen.
Amen.